Geschichte und Technik digitaler Medien. 9. Vorlesung Netzmedien. Gehalten am 12. Juli 2012 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
So, ich begrüße Sie zur 9. Vorlesung heute zum Thema Netzmedien. Das greift die Vorlesung, ich glaube, die dritte auf, als wir über die Geschichte des Internets gesprochen haben. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Folie. 1974 wird das ARPANET zu eng für viele Anwendungen. Und es gibt zusätzliche Netze wie das Aloha-Netz, das SAT-Netz, also Aloha-Netz über Funk, um die Inseln von Hawaii zu verbinden, weil man keine Kabel legen konnte. Das Satellitennetz SAT-Net und verschiedene andere Projekte, gerade militärischer Natur, mit denen man dann zum Beispiel die Truppen im Feld verständigen oder Informationen austauschen kann. Und da kann man auch keine Kabel ziehen und das ganze ARPANET war dann ein bisschen eng, sodass man sich überlegt, wie kann man diese verschiedenen Netzarchitekturen zusammensetzen. Und Vinton Cerf und Robert Kahn, also Bob Kahn, die diesen Vorschlag machten, das Protocol for Packet Network Intercommunication, was von verschiedenen Netzschichten ausgeht. Sie können das, das kann man ganz gut sehen. So in 1978 entsteht dann TCP/IP als Protokoll, also das P steht immer für Protokoll. Und da haben wir ja dann in der historischen Vorlesung so ein bisschen die linke Abzweigung genommen und jetzt gehe ich mal in die andere Richtung, nämlich in die technische Seite, nämlich die Frage, was macht ein Protokoll und wie funktioniert eigentlich dieses Internet? Zunächst mal vielleicht, ich meine, ich hoffe inzwischen ist es klar, aber das Internet ist nicht das World Wide Web. Das sind Unterschiede, auch wenn es sich im Sprachgebrauch inzwischen verschliffen hat. Also wenn man sagt, ich gucke mal im Internet nach, meint man in der Regel, ich öffne einen Browser und schaue im World Wide Web irgendeine Information an. Und auch E-Mail und viele der anderen Dienste sind inzwischen über den Browser bequem zu bedienen, sodass man das Gefühl hat, Internet und World Wide Web sei das Gleiche, ist es aber gar nicht. Das Internet, aus technischer Sicht, sind alle Rechner sind im Internet, die dieses TCP/IP-Protokoll implementieren. Und darauf diesen beiden Protokollen oder dem drunten darunter, da können ganz verschiedene Anwendungen laufen. Da stelle ich Ihnen auch gleich noch ein paar vor. Was Sie hier haben oder sehen, ich weiß nicht, ob ich das auch schon erwähnt hatte. Also, wenn ja, dann nochmal zur Wiederholung. Wenn wir mal oben anfangen, Sie haben eine Applikation und das mag jetzt Ihr Browser sein. Also Sie haben eine Webseite, die Sie zum Beispiel aufrufen möchten oder anzeigen möchten. Oder Sie haben eine E-Mail, die Sie verschicken möchten über eine Webseite wegen mir. Dann wird die verpackt, wird erstmal zerschnitten in kleine Pakete. Sie erinnern sich, Paketorientierung gegen Leitungsorientierung. Pakete haben sehr viele Vorteile, wenn Sie paketorientiert verarbeiten. Es ist irgendwie ökonomisch, es ist ressourcenschonender. Sie können mehr gleichzeitig über eine Leitung schicken. Es ist dezentral, also Sie müssen es nicht über ein Zentrum schicken, weil die Pakete halt irgendwie durch das Netz wandern können und auf einer anderen Seite zusammengesetzt werden. Also eine ganze Menge Gründe, die hatte ich ja in der dritten Vorlesung diskutiert. So, diese einzelnen Pakete, wie werden die nun durchs Netz geleitet? Sie haben aus dem Application Layer und der Layer, müssen Sie sich vorstellen, das ist einfach eine Software, in dem Fall der Browser, der reicht das weiter an den Transport Layer, die Transportschicht, und das ist eben auch eine andere Software, die in dem Rechner läuft. Und die versieht das mit einem Header, wie auch immer der jetzt gestaltet ist. Also da kommen noch ein paar Bits an Informationen dazu. Insbesondere, was die Transportschicht macht, sie nummeriert die Pakete durch. Das ist das eine. Und sie sagt, das war von dem Browser, das kommt von einem Mailprogramm, das kommt von einem Computerspiel oder von der und der Anwendung. Und das wird alles da reingeschrieben und an die nächste Schicht weitergeleitet. Und das Schöne an diesen Schichten ist, Schichten reden immer nur mit ihrem jeweiligen Nachbarn. Aber die Internetschicht, an die es jetzt, oder der Network Layer, an die es jetzt gereicht wird, die weiß überhaupt nichts mehr von der Applikationsschicht. Das ist der auch völlig egal. Die kriegt ein Paket von der Transportschicht und muss sich darum kümmern, dass das richtig adressiert wird. Also die Transportschichtpakete sind nummeriert und die Internetschichtpakete, die werden adressiert. Und auf der Ebene sagt man dann, okay, du verschickst es jetzt bitte nach USA, nach Russland, nach China, Japan oder Deutschland. Und die kümmert sich dann auf dieser Schicht, kümmert sich der Computer dadurch, dass dieses Paket dann auch an die richtige in die richtige Leitung geht. Also hier muss ich, wenn Sie jetzt nur eine Leitung haben, geht es immer zu Ihrem Provider. Aber so in der Uni, da ist so ein Rechner vielleicht mit 2, 3 Netzen verbunden. Also er hat mehrere Netzwerkschnittstellen. Und der Internet-Layer kümmert sich darum, okay, das geht irgendwie nach USA, also ist das Ausgang 1 und das geht nach Korea, das ist Ausgang 2. Und darunter sitzt jetzt noch der Network Access Layer, also der kümmert sich dann darum, dass, okay, Ausgang 1 ist Ethernet, also sorgen wir dafür, dass es über Strom transportiert wird. Ausgang 2 ist ein Funknetz, also sorgen wir dafür, dass es richtig als Funkpaket verpackt wird. Ausgang 3 ist dann vielleicht ein Satellitennetz, also wird es wieder anders verschickt. Und das macht ja die untere Schicht. So, und jeder Schicht ist im Grunde genommen, für jede Schicht ist nur relevant, was von oben, also was die nächsthöhere und die nächsttiefere Schicht macht, die sieht sie und die anderen nicht. Dadurch wird ihre Nachricht, wie Sie auch sehen, immer ein bisschen länger. Das ist aber im Grunde genommen kein Problem. Das ist so ein Verwaltungs-Overhead. Der wird dann auf der anderen Seite, wird jeweils der Header zur zugehörigen Schicht wieder abgezogen und das wieder an die höhere Schicht weitergeleitet, bis es dann im Browser erscheint oder wo auch immer es hin soll. Und von dort dann verarbeitet wird. So, und es gibt auf der obersten Schicht, da fangen wir jetzt nochmal an, eben bei diesen Application, da gibt es sogenannte Protokolle. Und als Protokoll, als das Thomas Merrill eingeführt hat, da ging es ja nicht Protokoll im Sinne einer Mitschrift, sondern es ging um Protokolle im Sinne von einer geregelten Kommunikation, wie man das aus dem Diplomatischen kennt. Also ein Protokoll oder ein Protokoll in der Maschinenkommunikation ist einfach ein geregelter Ablauf von Informationen oder von Kommunikation. Jedes Protokoll hat dann, also es gibt bei TCP/IP, das sind feste Protokolle, aber darüber gibt es verschiedene andere Protokolle. Und jedes dieser Protokolle aus der Applikationsschicht, also aus der oberen, definiert einen sogenannten Dienst. Und einer dieser Dienste ist auf Protokoll 80 HTTP und das ist das, was wir Web oder World Wide Web nennen. Und das ist so der bekannteste, wird häufig halt mit dem Internet identifiziert, aber es gibt noch eine Menge andere Protokolle. Und diese Protokolle haben Nummern und die nennt man dann auch Portnummern. Das können Sie sich vorstellen, dass in Ihrem Rechner halt ganz viele Türen sind und je nachdem, welchen Dienst Sie haben, wird es durch die oder durch jene Tür geschickt. Aber im Grunde genommen wird einfach nur in so einen Header ein Wert 80 oder 25 geschrieben. Und das hat den Vorteil, wenn es auf der anderen Seite rauskommt, weiß diese TCP-Schicht, an welches Programm muss ich das weiterreichen. 80 geht an den Browser, 25 geht an den Mail-Client oder die 21 an den FTP-Client etc. Das ist das eine. Und das andere aus medienwissenschaftlicher Sicht ist jeder dieser Dienst ein eigenes Medium. Also die Vorstellung, das Internet sei ein Medium, ist zu grob. Wenn Sie damit rauskommen irgendwann, werden Sie feststellen, da kommen Sie ins Teufelsküche, weil Sie die Medialität des Internets nicht gefasst bekommen. Das ist aber so, als würden Sie die Massenmedien als ein Medium begreifen. Und dann fragt man Radio, Telefon, Fernseher und so. Was bedeutet das eigentlich? Und das ist überhaupt nicht klar zu trennen, wenn Sie von den Massenmedien reden, Zeitung und so. Denn da guckt man sich lieber einzelne Medien an und ihre Ausprägungen. Und so müssen Sie das mit dem Internet auch sehen. Das Internet ist kein Medium und der Computer ist auch kein Medium, sondern ein Medienverbund. Der Computer, kann man sich vorstellen, ist ja eine universelle Maschine, hatten wir ja gesehen. Eine universelle Maschine, die durch eine Software zu einer konkreten Maschine wird. Und das Drama ist, seit Timesharing, so eine Maschine kann, also eine Universalmaschine, Computer kann pro Sekunde 5-mal die Software ändern und sagen, jetzt bin ich ein Mail-Server oder ein Mail-Client, jetzt bin ich ein Mail-Client, jetzt bin ich ein Web-Client, jetzt bin ich ein Telnet-Client. So, und dann sind Sie gleichzeitig in drei Medien unterwegs. Und hinten im Hintergrund spiele ich auch eine Musik ab, dann ist es auch eine Musikmaschine. Und also sowohl der Computer als Medium als auch das Internet als Medium sind keine Begriffe, mit denen Sie vernünftig operieren können. Man muss sich immer anschauen, was für ein Medium da gerade läuft, also in welche konkrete Maschine man vor sich hat oder eben als Medienverbund, dann habe ich halt drei konkrete Maschinen in der einen vor mir, indem ich halt drei verschiedene Programme gleichzeitig ausführen lasse. Und das Schöne bei Netzmedien ist halt, dass sie durch diese Portnummern, dass so richtig, die können das so durchgehen. Es gibt maximal 16.000 verschiedene, also 16 Bit haben sie, maximal verschiedene Portnummern, aber so viele spielen keine Rolle. Also es gibt so 2 Dutzend vielleicht, die aus der medientheoretischen Sicht nur interessant sind. Sehr viel historisches Zeug und sehr vieles sind so kommunikationsinterne, wo sich nur die Rechner drum kümmern, aber was im Grunde genommen medial nicht so sehr genutzt wird. Also das wäre das Applikationsprotokoll und die Ports. Also Port als Nummer des Protokolls und damit eigentlich auch als eindeutig bezeichnete Anwendung. Ich werde heute in dem Verlauf der Vorlesung eben einige dieser Applikationen mit Ihnen auch mal durchgehen oder ich werde sie Ihnen vorstellen. Vieles werden Sie kennen, manches nicht, aber dann haben Sie mal so einen analytischen Zugriff auf die verschiedenen medialen Eigenarten des Mediums Internet. So, nächste Schicht nach der Applikationsschicht, wie gesagt, da wird es zerschnitten. Jetzt geht es an die Transportschicht, also ins Transmission Control Protocol, auch kurz TCP. Hier sehen Sie mal den Header. Was insbesondere so im Header drinsteht, sind der Source Port, also von welchem Programm geht es eigentlich los, und der Destination Port, wo soll es hinzielen. Meistens sind die gleich, aber es muss nicht sein. Dann kommen solche Nummern, Sequence Number, das ist dann die Nummer der Kommunikation zwischen den einzelnen TCP-Schichten. Also eine TCP-Schicht spricht ja wieder mit der anderen und damit man klar ist, also die Sequenz, von die es hier geht, das ist, hat die und die Nummer, das ist so die Paketnummer, mit der Sie dann sicherstellen können, dass auf der anderen Seite die Pakete, die ja irgendwo von irgendwoher eintreffen können, auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder richtig zusammengesetzt werden. Acknowledge Number, dass man weiß, die Gegenseite hat die Kommunikation bestätigt. Das sind also ganz viele so Verwaltungsnummern, die müssen Sie im Einzelnen auch nicht kennen. Wichtig ist vielleicht, dass es die überhaupt gibt. Also dass es solchen Header gibt, der dann und Data Begins hier, also bevor die eigentlichen Daten verschickt werden, gibt es halt diese ganzen Verwaltungsbits. Ja, das ist gar nicht so viel, aber also, so ein paar Byte, so eine Zeile sind 4 Byte. Also zweimal 16 oder 4 mal 8 Bit. Das ist nicht so viel, 6 mal 4 Byte, aber damit können Sie halt die wichtigsten Informationen auf dieser Schicht schon mal klären. In der nächsten Schicht kommt der IP-Header dazu, kommen neue Informationen dazu, insbesondere so Sachen wie Source Address und Destination Address. Da kommen die berühmten IP-Adressen ins Spiel, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben, mit denen Sie aber in der Regel wenig Kontakt haben, weil Sie dazu ja noch die Möglichkeit bekommen, IP-Adressen in Namen aufzulösen. Also Sie würden nie eintippen 132, 180, 1867. Sie tippen ein medienwissenschaft-uni-bayreuth.de und da gibt es einen anderen Dienst, der sorgt dafür, dass wenn Sie medienwissenschaft-uni-bayreuth.de eintippen, dass Ihr Browser die Adresse 132.180.187 zurückbekommt. Sie müssen sich aber diese Zahlen nicht merken. Der Computer allerdings will sich diese ganzen Buchstaben nicht merken. Das ist ganz interessant. Der hat eine Tabelle, wo er weiß, also diese Nummerfolge geht irgendwie an den Geschwister-Scholl-Platz. Also zumindest der Router unten am Rechenzentrum, am Campus, wo die ganzen Anfragen der Uni Bayreuth erstmal reinkommen. Und der weiß dann Bescheid, also 108 ist oben am Geschwister-Scholl-Platz. Also aktiviert der das Gerät, was halt die Glasfaserleitung vom Campus bis hier hoch irgendwie befeuert. Irgendwo muss ja dieses Kabel liegen, das liegt ja auch. Manchmal geht es über Richtfunk, aber ich glaube hier in Bayreuth, wir haben tatsächlich eine Glasfaserleitung vom Campus bis hier hoch. Oder gibt es noch vielleicht so einen Zwischenschritt irgendwie in der Innenstadt. Und dann weiß aber der Router am Campus, wenn jemand also 132, 180, das ist die Uni Bayreuth. Alle Rechner der Uni Bayreuth haben diese beiden Adressen vorne und die 108 ist das Subnetz am Geschwister-Scholl-Platz. Und die 67, das weiß dann der Router unten im Keller, der alle 108er Pakete entgegennimmt und der weiß dann, Moment, 67, das ist oben im zweiten Stock, also dann schickt er das hoch und oben der Rechner weiß dann Bescheid, es ist für ihn. So, und hier sehen Sie auch schon das Adressschema, da gibt es verschiedene Varianten, also je nachdem, ob Sie mit einer 0 anfangen oder mit einer 1.0 oder mit einer 1.1.0, also das erste Bit Ihres Headers. Also wenn es mit einer 0 anfängt, dann sind es nur Werte bis 127. Und dann weiß man, dass Sie haben so eine IP-Adresse, besteht aus 4 Byte, also 4 mal Zahlen von 0 bis 255. Und wenn die erste Zahl kleiner ist als 128, dann weiß man, okay, die erste Zahl ist das Netz und die anderen 3 Byte, die anderen 3 Zahlen sind ein konkreter Rechner. Da gibt es aber nur 255 Netze, die das sich leisten können. Da passen sehr viele Rechner rein, aber es gibt nur wenig Netze, die so funktionieren können, diese Klasse-A-Netze. Und die gehören also der Telekom und international, die müssen das ja weltweit verteilen. Es gibt weltweit 256 Netze, die so funktionieren können. Oder 255, nein, nur, Entschuldigung, es gibt weltweit nur 127 Netze, die so funktionieren können, weil ja nur 127 verschiedene Zahlen, ein Bytes sind, deren erstes Bit 0 ist. So, und wenn die erste Zahl größer ist als 128, dann weiß man, aha, die ersten 2 Bytes sind das Netz und so zum Beispiel auch die Uni Bayreuth mit der 132-180. Da gibt es ja schon deutlich mehr Netze der Klasse B, aber da passen dann auch weniger Rechner rein. Und Klasse C sind dann die ersten 3 Byte das Netz. Da gibt es sehr, sehr viele Netze, aber jedes kann halt nur 256 Rechner beinhalten. Und so weiß man, also wenn man so eine Zahl liest, weiß man dann so ein bisschen schon, das ist in Deutschland. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, das liegt in Deutschland. Und vielleicht weiß man auch schon, aha, das ist die Uni Bayreuth oder eine andere Uni oder eine bestimmte Firma. Sie sehen aber vielleicht auch schon, das muss ja weltweit hinreichen, der Adressraum ist gar nicht so groß. Denn sowas wie eine Uni Bayreuth, die hat zwar eine Adresse, da passen jetzt 65.535 Rechner dahinter. Das klingt erstmal sehr viel, aber so viel hat die Uni Bayreuth gar nicht. Und so verschenkt sie nochmal ein paar Bit und sagt 108, also das ist, ich habe noch ein paar Subnetze, also für die einzelnen Institute. Und wir können hier am Geschwister-Scholl-Platz 256 Rechner anschließen. Das klingt erstmal viel, aber ich meine, so viele Räume haben wir ja gar nicht. Also das kriegen wir nicht voll. Also die Uni Bayreuth verliert jede Menge ihrer Rechneradressen, die sie gar nicht benutzt. Und das machen weltweit alle so, sodass wir zwar sehr viele Rechner adressieren könnten, aber faktisch es nicht tun. Und inzwischen ist der Adressraum knapp. Also ich glaube, die letzten IP-Adressen, die noch frei waren, sind jetzt vor 3 Monaten verkauft worden, irgendwo in dem pazifischen Raum. Und alles, was jetzt kommt, muss sich mit dem, also es gibt keinen mehr, der eine freie Adresse bekommt. Und die müssen jetzt damit leben oder sie migrieren in die nächste Generation des Internetprotokolls, was ich hier heute jetzt nicht mehr vorstelle, wo es viel mehr Adressen gibt. Da können sie pro Quadratmeter, glaube ich, 60.000 Rechner unterbringen. Also für so Hochhäuser ist das nicht uninteressant. Aber es geht darauf aus, dass mal irgendwann wird jedes Telefon, jede Kaffeemaschine, jede Jalousie wird eine eigene IP-Adresse haben, damit sie übers Netz angesprochen wird. Dieses berühmte Internet der Dinge. Und wenn das kommt, dann braucht man auch IP-Adressen. Und wenn wir dann erstmal die anderen Planeten kolonisieren, dann wird es wieder eng. Aber solche Ideen schwangen da mit. Also vielleicht gibt es ja irgendwann Nanotechnologie und jeder Nanobot hat dann seine IP-Adresse und plötzlich wird es dann wieder eng. Aber derzeit ist mit dem IP Next Generation zumindest der Adressraum nicht so eng. Aber man wird sehen, wie das dann weitergeht. Ja, offiziell. Es gibt jedes Jahr gibt's den IP Next Generation Tag. Da sollen ganz viele umstellen, aber ich glaube, das bewegt sich noch im unteren einstelligen Prozentbereich der tatsächlichen IP Next Generation Pakete. Die Umstellung ist da, aber keiner traut sich so richtig, weil das natürlich zur Folge hat, dass sie als Benutzer dann auch irgendwas umstellen müssen. Und man bereitet die Leute, man weiß, also seit 10 Jahren reden sie von der Adressknappheit und da gab es schon also tolle, das Internet ist tot oder morgen gehen die Lichter aus. Es gibt immer verschiedene Tricks, wie sie das dann noch hinkriegen. Also dass sie mit nur einer Adresse dann doch, mit, zum Beispiel zu Hause, sie haben von ihrem Telekom-Anbieter eine Adresse, kriegen sie, auch nur dynamisch. Also man geht davon aus, es sind nicht 60.000 Leute gleichzeitig online, sondern immer nur andere und dann kappe ich dem einfach die Leitung. Und diese Adresse wird intern von ihrem Router dann nochmal vervielfacht, dass auch ihre Konsole, ihr Wecker, ihr Webradio, ihr Fernseher und alles auch noch individuell angesprochen werden kann, weil der einfach intern ein neues Subnetz, einen neuen Raum aufbaut, ein neues Netz und einfach dafür sorgt, okay, das geht jetzt an die PlayStation, das geht an den Fernseher und das geht an das Webradio, wenn sie das alles haben. Und das geht jetzt vielleicht an das angeschlossene Smartphone, was auch über Funk läuft. Also man hat es geschafft, doch diese Adressknappheit noch lang hinauszuzögern, aber es geht einfach nicht mehr. Also diese Migration muss stattfinden, aber alle haben Angst davor, dass dann alles kaputt geht. Und deswegen, also das Internet ist so gewachsen, aber jetzt hat man eine riesige Struktur und da kann man nicht einfach von heute auf morgen die Protokolle austauschen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht zusammenbricht und im Laufe der Jahre dann einfach die Migration vollzogen wird. Wir haben gerade so parallele Netze, die da laufen. So. Eine erfolgreiche Verbindung von einem Rechner zu einem anderen, mit Rechner eben meine ich jetzt alle Multimedia-Geräte, die so im Netz sind, alles, was eine IP-Adresse hat und damit auch das TCP-Protokoll implementiert, ist im Internet. Das ist das Internet. Es gibt nicht das Internet, zu dem Sie sich verbinden. Sobald Sie eine IP-Adresse haben, sind Sie Teil des Internets und werden ja auch häufig, also ob Sie jetzt Skype, da wird es ganz normal gemacht, wenn Sie Skype offen haben, und nicht aktiv sind, dann benutzt Skype Ihren Rechner als Teil des Routings. Also dann wird Ihr Rechner mal kurz benutzt, um da Pakete weiterzuleiten, egal wo Sie sind. Das haben Sie mit den Geschäftsbedingungen vereinbart. Wenn Sie so ein Spam-Bot auf Ihrem Rechner haben, dann verschicken Sie pro Stunde 200.000 E-Mails, weil Sie ja schon mal dabei sind. oder 200 vielleicht, damit es nicht so auffällt. Also da sind Sie auch wirklich aktiver Sender. Es steht noch so diese Vorstellung, ich rezipiere, also ich lese Wikipedia oder irgendwo meine Zeitung, also ich lese und irgendwo stehen diese Server. In der Regel ist Ihr Rechner auch schon im Kleinen zumindest ein Server, also irgendwas senden Sie auch fleißig vor sich hin. Und ganz viele sind das auch ganz bewusst. Also wenn Sie ein Spiel aufmachen und sagen, ich hoste jetzt hier mal ein Multiplayer-Spiel, dann sind Sie sofort Server, also Ihr Rechner ist dann ein Server. Und Sie können natürlich problemlos irgendwie einen Server auch starten. Das ist einfach nur eine Software, die Pakete entgegennimmt, ausliest und auch wieder welche versendet. Prozessorleistung und auch weniger Bandbreite für andere Dinge, weil Skype, wenn Sie nicht telefonieren in Skype, dann, also wenn Sie telefonieren, reserviert Skype Ihren Rechner für sich, also für Sie jetzt als Gesprächsteilnehmer, aber sobald Sie den mal irgendwie, also ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber sobald Sie den mal 10 Minuten nicht benutzen und da nicht irgend so ein Häkchen weggemacht haben, nein, ich bin kein Relay-Station, das ist aber defaultmäßig das eingeschaltet, da wird einfach gesagt, wir müssen hier jetzt durch das T-Online-Netz Gespräche leiten und dann nehmen wir doch auch diesen Rechner dazu, der hat einfach die Möglichkeit, zwischenzuspeichern und weiterzuleiten. Genau. Das wird einfach, das so, es gibt auch die, gab ja mal diese, ob Sie das, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, CT at Home, so wenn Ihr Bildschirmschoner angeht, dann wertet Ihr Computer so von Großrechnern produzierte Daten aus und sucht Primzahlen oder Spuren außerirdischen Lebens oder Gensequenzen. So diese Idee, weltweit stehen jede Menge Rechner rum, die sich einfach langweilen, weil sie vielleicht gerade nur einen Brief schreiben oder an ihrer Masterarbeit sitzen, was den Computer überhaupt nicht auslastet. Also der wartet darauf, dass Sie wieder eine Taste drücken und das wartet er wirklich lange. Sie können vielleicht 6 Tasten pro Sekunde drücken und in der Zwischenzeit hat er wenig zu tun. Und da kann er doch mal irgendwelche wissenschaftlichen Daten auswerten. Also dieses Crowdsourcing, das kann man gut machen und dann sind Sie Teil also des Netzes und das haben ja nun auch das Russian Business Network hat das ja auch entdeckt und dann in der Zeit, wo Sie nichts zu tun haben oder nur Ihre Masterarbeit schreiben, verschicken Sie halt ein paar Spams oder was auch immer dann passiert. Also das gibt es ja nun auch eine ganze Menge. Ich glaube, jetzt wurden die gerade wieder abgestellt. Da gab es wieder irgend so ein Virus und der war aber erkannt. Und der hat irgendwie ihren IP-Verkehr umgeleitet. Also sie wollten zur Postbank und dann hat der aber gesagt, ja, Postbank ist super, aber hat anstatt das Paket zur Postbank zu schicken, das halt dann irgendwo in die Ukraine geleitet, damit sie ihre Pins und Tanz dann da unterbringen. So, und den haben sie jetzt, glaube ich, abgeknipst. Und da waren noch ein paar 100.000 Rechner sind da noch drin und die haben die halt ab nächste Woche kein Internet mehr. Also dann müssen Sie zu Ihrem Freund rennen und sagen, hier ist eine Pizza, kannst du mir meinen Rechner neu aufsetzen und dann geht's ja wieder. So, also das ist ein Socket, eine erfolgreiche Verbindung benötigt eine Zieladresse, ein Protokoll und eine Portnummer. Also meistens Portnummer und Protokoll sind meistens, ist das festgelegt, aber nicht immer. Also 80 weiß man, ist das World Wide Web oder HTTP-Protokoll. Aber Sie können ja über dem Protokoll auch einen anderen Dienst betreiben. Dann machen Sie sich nicht nur Freunde, aber das ist egal. Also ein Dienst und ein Protokoll, das ist eine willkürliche Zuordnung. Und gerade so in dem höherstelligen Bereich, so 6000er-Bereich, da haben ganz viele Spiele, benutzen bestimmte Protokollfenster. Und da muss man halt wissen, was für ein Dienst steckt dahinter. Und diese Kombination nennt man ein Socket. Das ist so, können Sie sich vorstellen, wie so ein Kabel, da stecken Sie rein und dann ist irgendwie alles geklärt. Und das steht in den entsprechenden Headern drin, sowohl die IP-Adresse, als auch die Protokollnummer, die Sie benutzen und das wird entsprechend weitergereicht durch die das Internetprotokoll, was sich angesprochen fühlt durch die Adresse und das TCP-Protokoll, was dann weiß, aha, ich muss die Applikation Nummer 23 auswählen und das ist halt in dem Fall Telnet. So, und dann gibt es insbesondere von John Postel, also sehr stark gepflegtes, das IP Domain Name System, DNS genannt, was so funktioniert, also wenn Sie den Zahlen folgen, Sie haben, was ich ja schon sagte, Sie haben irgendwie ein Real Name Address, also fiberwood.com, das geht dann durch, da wird die Frage, also Sie lesen solche IP, solche Namen, solche Domain Names, lesen Sie von hinten, also nehmen wir unibayreuth.de. Dann ist die erste Anfrage, Sie sind jetzt nicht an der Uni Bayreuth, sondern sitzen halt irgendwo auf den Dominikanischen Inseln und wollen jetzt hier mal gucken, wann die Vorlesung stattfindet. Dann fragt der Ihr Rechner erstmal, okay, DE, alles klar, DE ist Deutschland. Da kennt sich ja in Deutschland jemand aus. So, und dann wendet man sich an den Verantwortlichen für den Namespace DE. Der sitzt in Karlsruhe. Also das Network Information Center in Karlsruhe und das sagt, okay, du hast ein DE, da bist du bei mir richtig, was hättest du denn gerne? Ja, Uni Bayreuth hätte ich gerne. Da sagt er, okay, Uni Bayreuth ist 132, 180. gibt das zurück. Dann, und zwar ist der, es gibt einen verantwortlichen Rechner, einen DNS-Server in der Uni Bayreuth. Dann wendet Ihr Rechner sich an den und sagt, hör zu, ich habe hier deine Adresse bekommen. Also das sagt er nicht. Also gib mir doch bitte mal die Information, ich hätte gerne Medienwissenschaft, Punkt, bei dir. Und dann sagt er, okay, Medienwissenschaft, da bist du richtig, das ist die Nummer 108.67. Und dann ist der, also es geht im Prinzip so wie so ein Baum. Sie fangen oben an bei dem Top-Level-Domain und arbeiten sich dann runter in der Anfrage. Und dann erst wird der tatsächliche Rechner angesprochen. Ich muss aber doch hier mal ein bisschen die Jalousien runterlassen. Dann wird erst der tatsächliche Rechner, in unserem Fall der Server, der in meinem Büro steht, angesprochen, weil der diese Nummer 67 hat. Und dann muss man das DNS-System nicht mehr bemühen. Also da muss man andere Rechner bemühen, die dann die Pakete weiterleiten. Aber das DNS-System ist wie so ein Parallelsystem, was für jeden größere, für jede Domain sagt, also wenn jemand eine Anfrage an mich schickt, dann löse ich die Namen auf in Nummern. Und deswegen können Sie ja nicht einfach einen Rechner irgendwo reinstecken und sagen, jetzt bin ich dabei, sondern Sie brauchen von dem Rechenzentrum hier bei uns die Nummer, die Sie kriegen, und den Namen. Den kriegen Sie meistens zugeordnet. Sie können dann aber sagen, also ich habe jetzt auch, der heißt irgendwie BT30 oder was auch immer, also ganz komplizierte Namen hat der Rechner. Habe ich gesagt, ich hätte aber gerne den Namen Medienwissenschaft für den Rechner, dann tragen die das in ihren DNS-Server ein und dann erst bin ich erreichbar. Das dauert dann noch so eine Stunde, bis das irgendwie alles überall angekommen ist. Und eine Stunde später bin ich dann unter dem, oder ist mein Rechner unter dem Namen medienwissenschaft.unibayreuth.de erreichbar. Und wenn wir den jetzt umziehen würden und sagen, wir haben einen anderen Rechner oder der Rechner wird abgeschaltet, müssen wir das auch sagen, damit dieses DNS-System gepflegt wird. Weltweit gibt es einige solcher Domain-Names Root-Server, 13 Stück in der Zahl, die es wirklich originär machen. Die meisten davon stehen in den USA. Was wiederum große Probleme macht, warum die in den USA stehen, denn dann wiederum bedeutet es, dass wer diesen Namenraum dann beherrscht, ja natürlich auch hohe Macht hat, bestimmte Adressen einfach aus dem Internet zu nehmen. Aber historisch hat sich das Internet halt dort entwickelt. Und inzwischen gibt es, gerade was so diese Root-Server angeht, die so Domains wie com, de, bis und org und so verwalten, gibt es weltweit also ein paar tausend, die das einfach spiegeln. Also die sagen, also wenn du ausfällst als Rechner, dann übernehme ich das. Also diese Domain-Name-System, bekannt wurde das so die Diskussion, als dann der Namensraum erweitert wurde und dann so Dinge wie Tuvalu oder Mauritius oder Moldova oder die Federation of Micronesia plötzlich einfach einen Namen zugewiesen bekommen hatten. Und den hatten sie früh zugewiesen bekommen, aber als dann so Fernseh- und Radiosender sagten, wir hätten ja ein TV am Ende, das klingt viel besser. Und Tuvalu lebt im Wesentlichen davon, dass sie über eine kalifornische Firma ihre Domain-Names verkauft. Also weil das wirklich so, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Also ein paar wissen es natürlich schon, aber also das ist wirklich eine ganz kleine Insel. Da kann ein Flugzeug landen und wieder starten. Aber es ist halt eines dieser polynesischen Inseln. Und die unglaublich viel Geld damit machen, dass jeder, weltweit jeder Fernsehsender sagt, also so eine TV-Adresse, das sollte mir schon ein paar tausend Euro im Jahr wert sein. Genauso ist es mit FM. TM oder also MD und MU, weiß ich jetzt, Music und Medicine and Health, genau. So, und das also war lange Zeit einfach die, es gab halt nur so ein paar Dutzend von diesen Top-Level-Domains und jetzt sind ja die große Diskussion, was machen wir mit .sex? Das war ja die große Diskussion, weil .sex, da hätte man endlich mal diese ganzen ab 18 Angebote auf einer Seite und könnte die bequem rausfiltern. Was Indien auch sofort gesagt hat, ja klar, filtern wir dann .sex raus für alle. Sowas wollen wir in unserem Land gar nicht haben, wo dann die .sex-Kunden gesagt haben, Moment mal, dann gehen wir da noch nicht hin, also das sind ja potenzielle Kunden und dann werden wir uns doch sicherlich nicht nur dort, also das sind diese Diskussionen und .biz und wie sie alle heißen und die EU hätte das gerne, auch so eine Stadt hätte gerne so eine Top-Level-Domain, aber das kriegen sie dann nicht. Das ist ein riesiger politischer Kampf und vor allem ein politischer Kampf, der jetzt seit einigen Jahren von der ICANN ausgefochten wird, die im Grunde genommen diesen Domain-Space verwaltet und weltweit dann in der Kritik steht, dass sie hier zu föderalistisch vorgeht oder hier ist sie zu offen und hier ist sie zu geschlossen und dann kriegt man aber nur, wenn man 20.000 Euro zahlt, kann man überhaupt solche Level-Domains bekommen und so. Also der Streit ist riesengroß, weil jeder natürlich gerne schnell gefunden wird. Aber es ist, muss man sich vorstellen, fürs Internet ein Dienst unter vielen, dieser DNS-Dienst, der unabhängig läuft von dem Transport der Pakete. Selbst wenn der DNS ausfällt, können Sie immer noch mit den IP-Adressen die Rechner ansprechen. Also den Rechnern ist das egal, die wissen im Zweifel auch gar nichts davon, dass sie diesen Namen haben. Das ist eine parallel laufende Datenbank. So, das Routing läuft dann vom Sender zum Empfänger. Und da gilt das Sender-Empfänger-Kommunikationsmodell auch, was ja in der Medienwissenschaft immer sehr abschätzig behandelt wird, weil Kommunikation nicht so einfach von einem Sender zum Empfänger läuft. Aber in der Maschinenkommunikation läuft das so. Der Sender verpackt seine Nachricht, in dem Fall HTTP. Übrigens, das Bild ist aus einem Film, der Sendung mit der Maus, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Gibt es bei YouTube illegalerweise, glaube ich, noch. Aber es gibt es, glaube ich, auch beim WDR, also da finden Sie das dann auch. So ein sehr schöner, einführender Film, wie das Routing im Internet funktioniert. Aus Zeitgründen zeige ich Ihnen jetzt nicht, aber das können Sie sich mal anschauen, ist sehr instruktiv. Also Sie haben dieses Paket, Sie wollen diese Webseite aufrufen und was ich Ihnen erklärt hatte eben, das haben Sie das HTTP, das ist das Protokoll, was sich ums World Wide Web kümmert, das verpackt, das zerschneidet diese Webseite in Stücke. Also TCP zerschneidet die in Stücke und nummeriert die durch, sendet die an IP, gibt die an IP weiter, der adressiert sie und dann MAC, und das bezieht sich nicht auf den Rechner, sondern MAC ist dann das Access Control, das ist ihre Netzwerkkarte. Und darunter auf der physikalischen Schicht irgendwo fließt irgendwann Strom oder irgendwann werden Funkwellen erzeugt oder Licht geht durch eine Leitung oder gibt da verschiedene Varianten. Also physikalisch muss irgendwann die Information übertragen werden, sonst passiert nichts. Und das geht jetzt zu einem Router. Und ein Router ist ein Computer, der nur das IP-Protokoll implementiert, können Sie sich vorstellen. Der interessiert sich nicht darum, die Pakete wieder zusammenzusetzen. Den interessiert noch nicht einmal, in welcher Reihenfolge die kommen, ob die zusammengehören, ob das Spam ist, egal. Der kommt jemand zu dem Router und sagt, ich habe was für die 10867, dann sagt er, das bin nicht ich. Ich kenne aber einen, der müsste es wissen, oder ich kenne den Rechner. Also entweder kennt er ihn persönlich oder er sagt, ich kenne einen, der müsste es wissen. Die haben große Tabellen, so ein Router, also Routing-Tabellen, in denen sie einfach sagen, wenn ich es nicht weiß, dann frag mal danach. Und dann geht dieses Paket weiter zum nächsten Router und entweder geht das 26 Mal, also es gibt so eine Die-Out-Time und nach 26 Hops ist das Paket dann tot. Oder es kommt an und dann sagen sie, jawohl, ich habe es gefunden, Router 2 steht hier unten im Keller, sagt, den 67 kenne ich, der ist da oben, das ist die Leitung. Und dann kommt das Paket an. Und das ist der Unterschied. Ein normaler Server, der hat alles von Physical bis HTTP implementiert. Ein Router hat alles bis IP implementiert. Und ein Switch hat dann alles bis TCP implementiert. Das sind diese Begriffe, die Sie haben. Und ein Repeater hat, glaube ich, noch nicht mal IP. Der schickt es einfach weiter. Also Repeater brauchen Sie, wenn Sie vom Campus bis hier hochschicken, das Signal aber durch nicht Reibung, aber durch Störungen im Kabel dann irgendwie schwächer wird, dann brauchen Sie irgendwo zwischendurch einfach mal einen, der das Signal wieder verstärkt, ein Repeater. Und den interessiert überhaupt nicht die Adresse, der guckt nur, ist es Strom an, Strom aus, und wenn Strom schwach ist, dann mache ich ihn stärker. Und auf je nachdem, wie viele Protokollschichten Sie implementieren, haben Sie einen eigenen Namen für diese Computer. So, wenn wir unten anfangen, also die physikalische Schicht oder was da drüber liegt, die physikalische Schicht kontrolliert, da gibt es so klassischerweise den Ethernet aus Xerox PARC, vielleicht erinnern Sie sich, da wurde das dann zum ersten Mal patentiert. Also die Netzzugangsschicht Ethernet läuft über diese RJ45-Buchsen. Und wenn Sie sich mit Netzwerken auskennen wollen oder Ihr Rechenzentrum beeindrucken, dann müssen Sie solche Begriffe drauf haben. Dann fragen Sie einfach, haben Sie irgendwie Ethernet? Ja, ich habe hier so mein RJ45-Stecker, dann wissen die Bescheid und wissen auch, dass Sie mit Ihnen auf Augenhöhe reden können. Wenn Sie sagen, ja, ich habe da so einen blauen Stecker und den stecke ich so seitlich in meinen Rechner rein, dann wissen Sie sofort, Noob, also dann können wir jetzt alles erzählen und im Zweifel sagen wir, kommen Sie doch einfach mal vorbei, wir schauen uns das mal in Ruhe an. Also das ist so die Frage, wie differenziert Sie Ihre einzelnen Schichten kennen? Und denn darunter liegt natürlich auch noch die Frage, okay, RJ45 ist gut, aber welche Kabel? Es kann ja durchaus sein, passiert ja auch gerne, wenn Sie dann wieder Praktikanten abstellen, die diese RJ45-Kabel erstellen. Das machen Sie mit so kleinen Zangen. Die schlampen aber gerne schon mal, sodass das Kabel einfach defekt ist. Also wenn Sie Kabel kaufen, gerne auch von unserem Rechenzentrum, da habe ich schon einen Ärger gehabt, weil die verlegen immer so Kabel in hundert und Dutzenden von Metern und da sind dann die Profis dran, dann haben sie aber Reste. Da haben sie so eine 2 Kilometer Rolle und da bleiben dann auch 20 Meter über. Die schnibbeln sie in 2 Meter Stücke und krimpen diese Enden dran und verkaufen die dann ist immer noch billiger als im Geschäft. Aber die Krimper, das sind halt die Fuscher manchmal, weil das so unmotivierte Studenten sind, die den ganzen Tag dann solche Buchsen da dran klemmen. Und da kann es dann schon mal passieren, dass ihnen das blaue Kabel leider irgendwie defekt ist und schon ist ihr Internet kaputt. So geht das. Das liegt also manchmal auch an den physikalischen Schichten. Es gibt WLAN seit vielen Jahren, aber eigentlich seit einem Jahrzehnt erst so richtig zugänglich. Gibt es verschiedene Varianten, verschiedene Protokolle, die sich nur darum kümmern. Ganz bekannt ist diese 802.11. Das ist so der Standard. Das ist von der IEEE, also der International Engineering, Electronic Engineering und irgendwas. Also, da steht Institute of Electric and Electronics Engineers, genau. Und die haben einfach diese Protokolle nur für Funknetz, haben die unter ihrer Obhut. Und definieren das, und da steht dann drin, können wie viele Megabit pro Sekunde, also können Sie damit HD-Fernsehen gucken oder nicht? Das ist ja die große Frage derzeit. Können Sie damit nur E-Mails schicken oder können Sie damit richtig auch Dateien versenden? Und dann, wie kommen Sie dran? Viele Computer haben inzwischen ihre WLAN-Karte drin, manchmal brauchen Sie so externe Einschübe, manche können es, manche können es nicht. Dann ist das in der Regel auch das, was Sie zu Hause an Ihre DSL-Buchse stecken. Da haben Sie dann so einen WLAN-Router. Router heißt, der kann meistens noch mehr als einfach nur IP-Protokolle. Der baut eigentlich bei Ihnen zu Hause ein Subnetz auf, ein lokales Netz, in dem Sie auch eine eigene IP-Adresse kriegen. Und er tritt gegenüber Ihrem Provider als eigentlicher Verbinder auf. Hat den großen Vorteil, da haben Sie schon mal eine Firewall, die dafür sorgt, dass Ihr Rechner nicht für jeden Virus anfällig ist, weil das den Router meistens nicht interessiert. Sorgt dann aber dafür, dass Sie in jedem Mehrfamilienhaus inzwischen so 6 bis 12 verschiedene Funknetze sehen, die sich natürlich auch überlagern. Es ist ja gar nicht so einfach, dass Sie also klar machen, der gehört zu mir und der gehört zum Nachbarn. Also sehr viel entzündet sich am WLAN, insbesondere wenn es nicht verschlüsselt wird. Auch das ist inzwischen ungewöhnlich, aber es gab Zeiten, da konnte jeder jedes WLAN anschauen. Und diese Idee war, Moment, das ist doch mein WLAN, da hat niemand was verloren. Ist ja nett. Aber was machen Sie, wenn jemand in Ihrem WLAN ist, der sagt, ich nehme alle Pakete an, nicht nur die für mich gedacht sind. Das sogenannte Network Sniffing. Da kann man sehr schön mitlesen, was andere für Webseiten aufrufen, was ihre Passwörter sind, was ihre Pins und Tans sind. Ist ein ganz beliebter Angriff. Google hat das ja selber gemacht, mit ihrem Street View sind sie durch die Stadt gefahren und haben alle nicht verschlüsselten Netzwerkpakete aufgezeichnet. Kam 2010 raus und jetzt 2012, also so im April, der Skandal ist noch nicht so ganz fertig. Sie haben auch geschworen, dass sie alles gelöscht haben und dass niemand vorher von der öffentlich gelöschten Festplatte eine Kopie angefertigt hat. Aber das sind so Probleme, die dann entstehen, Funk ist halt blasenförmig. Das können Sie nicht wie ein Kabel, also Kabel können Sie mitschneiden, dann müssen Sie sich aber reinklinken. Funk müssen Sie einfach eine Antenne in die Blase stellen und schwupps haben Sie alle Pakete. Das wird auch gemacht. So, seit ein paar Jahren gibt es UMTS, hat sich eigentlich durchgesetzt, als mobilen Zugang. Das ist nicht WLAN, das ist ein anderes Protokoll. Also da werden die Daten anders verpackt. Es läuft zwar auch über Funk, aber es läuft eigentlich auf einer anderen Schiene. Ist so der Standard bei Smartphones heute. Das Problem ist auch hier, also für die normalen Anwendungen reicht es, aber für Fernsehen oder Film gerade ist es manchmal ein bisschen hakelig. Und das Problem ist die begrenzte Reichweite der Sendemasten. Das kennen Sie, wenn Sie im Zug sitzen und plötzlich bricht die Verbindung ab, weil Sie ja ständig den Mast wechseln. Das Problem ist, dass die Sendemasten wissen, wo Sie müssen sich als Handybesitzer dort anmelden. Also Ihr Handy macht das für Sie, sodass aber der Mobilfunkbetreiber genau weiß, wie Sie sich durch die Stadt bewegen, weil halt so ein Mast nur eine Reichweite von einigen Dutzend, je nach Bebauung, bis einigen 100 Metern hat. Und sobald Sie zum nächsten Mast kommen, sagt Ihr Telefon, ich bin hier. Und das wird dann auch aufgezeichnet. Und das sind die berühmten Vorratsdaten, die die Regierung gerne hätte. Nicht, was sie gemailt haben, sondern wann sie wo ins Internet gegangen sind. Und da kann man sehr schöne Bewegungsprofile klar machen. Das geht dann bis hin zur Signalstärke, dass der Mast nicht nur weiß, der ist in meinem Sendebereich, sondern der ist 30 Meter in meinem Sendebereich. Ich weiß nicht wo, aber wenn zwei Masten sagen, bei mir ist er 12 Meter, bei mir 30, bei mir 50, haben sie durch Triangulation einen genauen Standort. Das macht das iPhone ja selber, sie haben ja ein GPS drin und das zeichnet es ja auch alles mal netterweise auf und verschickt es selbstverständlich nicht an Apple, nur wenn jemand besonders danach fragt. Aber das sind solche Daten, die sie produzieren, dadurch, dass sie überhaupt online erreichbar sind. Dann gab es mal so einen April-Scherz, den Internet Protocol over Avian Carriers, also dass man TCP und IP-Protokolle zerschneidet. nummeriert und an Brieftauben bindet. Das funktioniert auch. Es ist sehr langsam. Also sie konnten so ein Hallo, das hat 2 Stunden gedauert. Also bis die, aber die Tauben können sich verirren, die können nicht ankommen, die können unterschiedlich schnell fliegen. Das TCP-IP-Protokoll, die Familie sorgt dafür, dass das, also wenn so eine Taube nach einer Viertelstunde nicht angekommen ist, dann schickt man eine andere Taube zurück und sagt, hier, schickt das Paket nochmal, das wird dann auch gemacht. Und bis heute gibt es eine kleine Szene von Taubenliebhabern, die einmal im Jahr IPOAC durchführen, um einfach auch zu zeigen, also der damit will ich auch nur zeigen, die physikalische Schicht ist der TCP-IP-Schicht völlig egal. Das kann über Avian Carrier laufen, schneller ist es mit Glasfaser und Lichtleitung. Also jetzt Fernsehen möchte man damit nicht gucken, aber so einfache Nachrichten, wobei Sie könnten zu Recht einwenden, da reicht auch eine Taube, in der ich die Nachricht schreibe, aber das ist ja nun nicht das, um was es hier geht. So, da haben Sie die physische Schicht, also Twisted Pair, 8 oder 4 Leitungspaare, Anschiel. Das ist so die Frage bei der physikalischen Schicht, ist die Frage der Störung. Also das ist wirklich Signaltechnik. Wie lange können Sie Strom durch eine Leitung schicken, ohne dass der Widerstand der Leitung dafür sorgt, dass das Signal zu stark gedämpft ist? Wie weit können Sie Funkwellen, also die verbreiten sich halt dummerweise nur irgendwie blasenförmig, die werden dann reflektiert, aber es ist schwierig, von hier auf die andere Seite zu kommen des Gebäudes, weil halt ein Gebäude dazwischen ist. Und all diese Fragen müssen Sie sich auf der physischen Schicht stellen, bis hin, wie kriegen wir eigentlich dieses Kabel vom Campus bis hier hoch? Wir können ja einfach mal kurz die ganze Stadt aufreißen. Muss man natürlich irgendwann machen. Also solche Fragen, das geht jetzt wieder zu stark in die technischen Details, aber da muss sich jemand auskennen, der einfach weiß, welche Kabel nimmt man, wie sorgt man dafür, dass die möglichst durch Störungen abgesichert sind. Und da entsteht eine physikalische Schicht von Netzen. Und auf dieser Schicht ist das Netz hochdezentral. Man sagt ja immer, das Internet sei so dezentral. Auf der physikalischen Schicht stimmt das auch. Also es gibt ein paar wichtige zentrale Knoten, aber man kann natürlich auch außenrum rumgehen. Aber Sie sehen so, Frankreich ist wie immer, Frankreich ist gar nicht so dezentral, das Internet, weil alles über Paris läuft. Deutschland ist da deutlich föderaler, aber auch da gibt es zentrale Knoten bei Frankfurt und in Karlsruhe. England wieder, wäre nicht bei London, also London ist auch vor allem dann noch so ein Punkt für den internationalen Verkehr, müssen Sie über London, dann geht es an so eine Stelle da am Atlantik, das ist ganz am Westen und dann geht es erst über den Atlantik nach USA. Also auf dieser Ebene ist es überhaupt kein wirklich dezentrales Netz, sondern vielleicht kein verteiltes Netz, sondern ein dezentralisiertes. Aber die große Kritik war ja immer, oder es war ja dieses eine, das muss halt robust sein gegenüber Störungen. Wenn es dann in einem dieser zentralen Knoten hängt, dann liegt das Netz in diesem Land halt lahm. China nutzt das leidlich aus und sagt, ja, wir haben einen Netzknoten, da geht alles durch. Ganz China fließt durch ein großes Haus in Peking. Und dort gucken wir dann, ob die Daten, die Pakete, die da rein und rausfließen, ob die irgendwie in Ordnung sind. Problem ist natürlich die Masse an Bits, die da durchfließen. Das ist das eine, also wir sind inzwischen so bei Petabyte pro Tag, die so durch das IPX in Karlsruhe oder in Frankfurt fließen. Das sind dann auch so Punkte, wo dann 3 verschiedene Provider, also Vodafone und T-Online und AOL, alle sich treffen. Die müssen alle da vorbei, sonst können sie von einem Netz nicht ins andere springen, was ja immer sehr misslich wäre. Da ist auch der Punkt, wo die Regierung sagt, Moment, wir wollen doch diese Raubkopierer finden, da überprüfen wir doch nicht jeden Rechner, ist zu mühsam, sondern wir setzen uns auf diese zentralen Knoten und gucken mal und lesen dann mal mit, was da an Paketen so kommt und was da wohl so drin steckt. Also diese ganzen Informationen fließen dann doch wieder zu einer zentralen Stelle. Sehr schön ist das auch das optische Glasfasernetz. Hier sehen Sie mal die Weltkarte. Die ist inzwischen ausdifferenziert. Das Bild ist schon ein paar Jahre alt. Was aber immer noch gilt, ist, dass zum Beispiel in Nordafrika neben Alexandria gibt es ein Haus, da laufen 5 Unterseekabel zusammen. Und zwar nicht nur das von, also das MyWest, das geht von Europa nach Ostasien, auch das Afrikanetz, was um ganz Afrika drumherum läuft. Wenn dort irgendwie eine Bombe reinfällt, dann ist Europa von Asien abgeschnitten im Internet. Und Afrika ist sowieso abgeschnitten, aber die sind auch nie so richtig aktiv. Aber unglaublich viel fließt durch ein zentrales Haus in Alexandria. Weiterhin. Und so, da hat man dann auch die Infrastruktur. Und wenn man noch ein Kabel legt, dann führt man, bevor man ein neues Haus baut, mit eigenen Sicherheitssystemen, baut man einfach da noch einen Zugang mehr rein. Und das ist tatsächlich auch die kritische Infrastruktur, von der oft geredet wird. Wenn im Osten der USA ein Erdbeben ist, kann sein, dass Europa nicht mehr Weil auch da gibt es eine Tiefgarage bei Boston, in der viele Kabel zusammenlaufen. Und wenn da halt noch was passiert, dann ist halt mal kurz Ost-USA und Westeuropa voneinander getrennt. Kein Problem, sagt man sich. Wir routen über Afrika, Südamerika und nach Norden geht auch. Oder sogar über Asien und über den Pazifik. Das dauert aber entsprechend länger. Und wenn so richtig viele Daten kommen, dann merkt man den Ausfall einer Unterseeleitung natürlich schmerzlich. Was aber klar ist, das Internet, was immer so als digitales, rein digitales Medium gehandelt wird, hat auf einer anderen Schicht, ist es extrem physikalisch. Und da spielen dann auch so Dinge wie Verrottung und Kabelummantelung und also ganz andere Dinge spielen plötzlich eine Rolle, ob es dann nun läuft oder nicht. Ist ähnlich wie mit dem E-Commerce, das ist ja alles schön und gut, aber irgendwann muss dieses Paket halt doch dummerweise also transportiert werden. Und da entsteht dann natürlich auch wieder das Problem des Transports von Atomen und nicht nur von Bits. Also hier haben wir dann diese Netzschichten nochmal zusammengefasst mit dem Bild. Hier sehen Sie dann auf der rechten Seite dann verschiedene andere Formen, wie man diese Netzschichten haben kann. Also ich habe auf der unteren Ebene, auf der physikalischen Ebene oder der Schicht darüber, also der, die diese physikalische Ebene verwaltet, die sich fragen muss, auf welche Leitung muss zu welchem Zeitpunkt wie viel Strom gelegt werden oder wie stark muss ich meine Antenne jetzt irgendwie senden lassen. Da gibt es viele Lösungen. Und jede Lösung hat so ihre eigenen Herausforderungen. Darüber gibt es dann sehr homogen die TCP-Schicht. Nebendran ist UDP, das ist sowas wie TCP Lite. Und darüber, darüber gibt es erst diese IP-Schicht. Also die ist da relativ klar. Da gibt es ein Protokoll, IP. Darüber gibt es TCP, das kümmert sich noch um die Pakete. Und darüber gibt es jetzt wieder diese ganze Vielfalt an Netzdiensten. Also Telnet, FTP, Simple Mail, Simple News, DNS oder eben World Wide Web. Und auf jeder Schicht ist das Netz entweder zentral oder dezentral. Auf der physikalischen Schicht ist es so halb dezentral. Auf der IP-Schicht ist es ein Baum. Es gibt es gibt 13 Root-Server und es gibt aber ein Top-Level-Domain.de und da gibt es einmal Uni Bayreuth und da gibt es nur einmal Medienwissenschaft und da muss jeder Rechner eindeutig zu finden sein. Da ist überhaupt nichts dezentral. Sobald Sie zweimal die gleiche IP-Adresse vergeben, meldet sich einer bei Ihnen und sagt, stopp, die IP-Adresse gibt es noch woanders und große Probleme werden gefürchtet. Für TCP ist das Internet nur eine Linie, also eigentlich nur so zusammenhängende Pakete. Und darüber haben wir jetzt wieder so Schichten. Das World Wide Web selber ist extrem dezentral, also da gibt es ganz viele Webseiten und überall und die Informationen werden kopiert und gespiegelt. Da gibt es natürlich Zentren, so wie Facebook oder Google, das sind klare Zentren. Aber wenn die eingehen würden, dann würden andere Zentren entstehen. Und darüber gibt es die Nutzer, die auch wieder sehr dezentral vernetzt sind. Auch da gibt es, also manche sind bekannter. Justin Bieber ist der bekannteste Netzbenutzer, also der hat den höchsten Wert da, was Bekanntheit angeht. Also da gibt es natürlich Stars und Prominente, aber man kann nicht sagen, jeder muss mit dem und dem befreundet sein. Und wenn Sie jemals in der Diskussion über die Dezentralität des Internets stolpern, müssen Sie eigentlich ab jetzt immer dazu sagen, von welcher Ebene reden wir eigentlich. Die Dezentralität des Internets gibt es nicht. Es gibt fünf klar voneinander trennbare Schichten und auf jedem stellt sich, egal welche Frage Sie stellen, die stellt sich einfach anders. Sowohl die Frage der Sicherheit, der Verfügbarkeit, eben auch der Dezentralität. Und das sieht auf jeder Schicht anders aus und muss dann auch entsprechend analysiert werden. Ich hoffe, dass es jetzt so einigermaßen klar ist, wie das Internet funktioniert. Und jetzt gucken wir uns dann im Folgenden noch so ein paar Protokolle an. Was vielleicht noch wichtig ist dazwischen, sind die Internet Service Provider, die jetzt für den Endkunden natürlich so der zentrale Ansprechpartner sind. CompuServe gibt es ab 69, also noch vor dem Internet. Das war noch eine Zeit, als man sich per Modem in einen zentralen Server eingewählt hat. Und da konnte man dann auch eine Nachricht an ein schwarzes Brett schreiben, das konnten dann andere wieder lesen. Also CompuServe ist eine alte Geschichte, das kennen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr. Das war mal ein Riesenanbieter, der ist dann aber aufgekauft worden. America Online seit 1983 hatte auch sein eigenes Netz und hat dann irgendwann eben den Zugang zu dem Internet angeboten. Microsoft, wie immer zu spät, merkte 95, verdammt, da gibt's ja doch was. Microsoft, die immer sagten, Internet ist sowas wie ein Telefonnetz, interessiert uns nicht. Dann aber 95 merkt, sie haben echt was verpennt und nochmal versucht, und in den 90ern hatten die ja richtig Macht. Also auch innovative Marktmacht, also innovativ nicht, aber Marktmacht hatten sie und haben dann ihr Entwicklungsrückstand einfach durch massiven Geldeinsatz und unfaire Geschäftspraktiken versucht auszubauen, aber Das war so eine kurze Zeit, ob man gedacht hat, ob Microsoft das Internet übernimmt, weil eigentlich fast 99% Windows-User, und wenn man es geschafft hätte, dass die alle zu MSN gehen, dann hätten sie eigentlich das Internet nur noch über diese MSN-Filterung kennengelernt. Aber das war nicht zu holen. T-Online bemüht sich auch, verspätet aber dennoch. Hinzu kommt auch, dass erst Mitte der 90er private Anbieter an dem großen Internet teilnehmen durften. Das war erst ein Forschungs- und Militärnetz und dieses NSF-Net, was sich so um die große Infrastruktur, also eigentlich die dicken Leitungen gelegt hat, die haben gesagt, okay, wir machen für kommerzielle Dienste das auf. Und heute treten die auf und sagen, haha, wir bestimmen doch bitte, welche Pakete wie durchgeleitet werden. Also T-Online hätte gerne, dass T-Online-Kunden etwas schnellere Anbindungen kriegen als die anderen, die sie auch dummerweise durchleiten müssen. Diese Frage der Netzneutralität, weil man natürlich möchte, die Leute, die bezahlen, sollen dann auch schneller bedient werden. Insbesondere große Thema Video on Demand und so. Da will man ja noch nicht, dass jeder seine YouTube-Filmchen gucken kann, aber wer jetzt T-Online-Kunde ist, der soll halt schneller zu seinen Videos kommen. Großer Streit, international längst nicht geklärt. Muss jeder jedes Paket gleich behandeln oder darf er manche Pakete anders behandeln? So, und jetzt sehen Sie auf der rechten Seite, also links nochmal ein anderes Diagramm. Sehr viele gibt es davon, wie halt diese Ports aussehen. Also hier haben Sie wieder den Router, der bis zum IP-Protokoll kommt und die Systeme, die bis TCP kommen. So, und auf der rechten Seite haben Sie diese Five-Layer-Model. Physical Layer, wie gesagt, Ethernet, Modems, SONET, Optical, Coaxial, Twisted Pair, also diese ganzen Kabelvarianten, die Sie nicht kennen müssen, aber Sie müssen wissen, dass es die gibt. Also Sie wissen auch, dass es das gibt, aber Sie haben es vielleicht noch nicht so richtig als relevant erachtet. Darüber dieser Data Link Layer, also die Frage, wie spricht man diese physikalischen Schichten an? Und da gibt es halt wieder eine Menge an Protokollen, wo Wi-Fi ist Ihnen bekannt, Ethernet ist Ihnen bekannt, vielleicht auch das PPP, Point-to-Point-Protokoll, das lief über Telefon und so. Also dass jedes Protokoll auf der zweiten Schicht hier kümmert sich um eine bestimmte physikalische Ausprägung der Verbindung. Das eine legt Strom hier, das andere benutzt die Telefonleitung oder das benutzt die Brieftauben. Und darüber haben Sie dann den Network Layer, den Internet Layer, in dem ganz prominent das IP-Protokoll drinsteckt, in der Version 4, das ist die, die wir meistens nutzen, oder die Version 6, das wäre die Next Generation. Da gibt es noch ein paar andere Protokolle auf der Ebene, die sind aber durchgängig nur für Verwaltung zuständig. Also damit haben Sie als Kunde gar nichts zu tun, kann man sagen. Das sind alles so interne Verwaltungsprotokolle, die meisten sehr marginal. Darüber ist der Transport Layer, in dem insbesondere TCP eine Rolle spielt. Da gibt es auch noch ein paar andere Schichten, aber auch die sind meistens nur so Verwaltungsprotokolle, in denen, so wie SMS war ja auch mal ursprünglich nur gedacht, das war so eine Lücke im System für Mobilfunk. Und da gab es für den Wartungsdienst, hat man sich so ein kleine, so ein paar Byte freigehalten, damit konnte der so Textnachrichten an seine Heimat schreiben, das war viel billiger. Und keiner hätte damit gerechnet, als das rauskam, dass das das bevorzugte Medium, also bis heute ja wird, indem sie halt, heute chatten sie über SMS und so, aber dass der meiste Umsatz lange Zeit mit SMS generiert wird und mit einer unglaublichen Unverschämtheit, so wie Mineralwasser, nee, Leitungswasser in Plastikflaschen verkaufen, da zahlen sie 1,80 € für ein Glas Leitungswasser im Vergleich zu den 0,1 Cent, die sie pro Liter zu Hause bezahlen. Und so ist SMS auch. Also im Vergleich zu dem, was da durchgeleitet wird und was es mal gekostet hat und eigentlich immer noch kostet, nur 20 Cent pro SMS und so. So können Sie sich das vorstellen. Und das war halt so Leitungswasser in Plastikflaschen verkauft. Und so gibt es halt hier auch im Transportlayer noch ein paar Protokolle, die für Verwaltungstätigkeiten gedacht sind. Und darüber ist dann der bunte und hier keineswegs vollständige Application Layer. Mit vielen Akronymen, die Sie sich auch nicht merken müssen. Im Zweifelsfall wichtig ist halt, welche gibt's. Und so ein paar will ich Ihnen jetzt noch vorstellen. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Hier nochmal die Ports, also TCP-Header und IP-Header. Da werden diese Ports reinkodiert, zusammen mit den Nummern und den Adressen der Pakete. Und auf der linken Seite sehen Sie diesen Request for Comment. Den hatte ich Ihnen mal vorgestellt. Das war die technische Normier- oder die technische, wo die Standards festgeschrieben wurden, in diesen Request for Comments, da hat sich die Gruppe, die kannten sich ja, diese wenigen erst ARPANET und dann Internetnutzer, und die haben halt diese RFCs aufgemacht, da konnte jeder sagen, ich hätte gern das, ich schlage das vor. Inzwischen ist das alles moderiert und gesperrt, weil jede Firma da auch natürlich mitreden will. Und da wurde dann im RFC 790, wurden halt mal kurz die Port or Socket Numbers aufgeschrieben, Dezimal oder Oktal, die Dezimal, das ist so die, die wir bis heute kennen, das haben sie dann Die Nummer eins ist Old Telnet, Old File Transfer, Remote Job Entry, Echo. Das sind alles so Dienste so aus der Geschichte, wo man dachte, das wird total wichtig, dass ich an anderen Rechnern Aufgaben ausführe. Und das waren so die ersten Dienste, an denen man sich orientiert hat. Dann haben sie aber auch schon so in der 25 das Simple Mail Transfer Protocol. Das ist das, was E-Mails ausmacht. Auch wenn sie das heute über HTTP, also über World Wide Web, so über web.de und diese GMX-Anbieter, die bieten ja einen Browser, ein Interface an. Klassischerweise war das ein eigener Dienst. NetNews Protocol, also viele der Dienste, die wir ja auch in der Vorlesung gesehen haben, tauchen einfach auf. Zum Beispiel Port 23, Telnet. 23? Genau, 25 ist MTP. Also über Telnet ist im Grunde genommen, das ist seit 1969, also ganz kurz nach Einrichtung des ARPANETs, gibt es Telnet. Und mit Telnet können Sie sich auf einem anderen Rechner verbinden über Texteingaben, also über eine Konsole. Das ist das, was so Unix oder DOS macht. An Ihrem Rechner machen Sie einem anderen Rechner. Wozu wird es genutzt? Auf der einen Seite können Sie dort einfach die Dateien sich anschauen, zum Teil auch lesen. Auf der anderen Seite, was mal eine gute Nutzung war, das ist jetzt noch historisch vielleicht was, die MUDs, also die Multi-User-Domains, das sind für viele Benutzer Rollenspiele. Rollenspiele im Netz, so ein bisschen World of Warcraft auf Textbasis, können Sie sich vorstellen. Gibt es seit 1980, also Ende der 70er wird das entwickelt. Und da loggen Sie sich ein über Telnet und dann können Sie sagen, dann gibt er Ihnen den Text hin, you are walking down a brick path bordered on each side by yellow and red flowers und Sie können sich jetzt entscheiden, was Sie machen. Haben Sie jemals Text Adventures gespielt? Wahrscheinlich nie, hä? Manche schon. Also wenn Sie das mal gespielt haben, dann wissen Sie, was das ist. Das ist, da wird Ihnen eine Geschichte erzählt, was für Germanisten und Literaturwissenschaftler hochspannend war, Interactive Fiction und so, da entsteht eine Geschichte durch den Leser und den, der gleichzeitig auch Schreiber ist und so. Also das war mal ein Riesenfeld in den 90ern. So, und Sie haben jetzt die Beschreibung, Exits North-South, Doors None und was man so alles sieht an Gegenständen. Jetzt können Sie sich entscheiden, gehe nach Norden, nimm die Schuhe oder Sie treffen andere Spieler, die auch da sind, sprich mit dem. Und dann können Sie sich mit dem austauschen und entweder Sie sprechen Fantasy-Lingo oder Sie besprechen den Film von gestern Abend, also je nachdem, ob Sie in der Geschichte bleiben wollen oder nicht. Das ist so eine Möglichkeit, wie Sie das aufbauen. Da gibt es dann die entsprechenden Ausbauten bis in die 90er, kann man sagen. Also My Tiny Life ist 1999 ein schönes Buch von Julian De Bell, der einfach schreibt, wie er so seine ganze Zeit, so wie man heute World of Warcraft-Leute hat, die sagen so, ich lebe als Nachtelf-Priest. Gibt es ein schönes Buch von einer Ethnologin, die halt so gesagt hat, erst fand sie es komisch, dann wollte sie ihre Kinder verstehen und dann hat sie es voll reingezogen und hat dann so eine ethnologische Studien World of Warcraft gemacht, wie Menschen da Gruppen formen. Also eigentlich alles, was sie sonst auf irgendwelche afrikanischen Kulturen anwendet, hat sie einfach mal auf diese Online-Kultur angesetzt. Und das ist hier bei Julian De Bell auch, der einfach so eine soziologische Studie macht. Was sind das für Menschen, die sich im Internet treffen und lieber mehr Zeit in solchen Mats verbringen oder Moose und Mush und wie sie alle hießen, als wirklich rauszugehen? Und das war, in den 90ern war das ja hochdramatisch, die Frage, ob wir nicht alle, vielleicht heute wäre es ja auch so. Und wenn Sie jetzt hier am Rechner sitzen und meine Stimme hören, dann basiert das auch so ein bisschen auf den Möglichkeiten der Telepräsenz. So, Ultima Online ist sozusagen die erste Version der grafischen, also MOBs, also Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, die nicht mehr auf Textbasis laufen, auch nicht mehr über Telnet, die haben andere Ports. Die haben dann diese Ports im höheren vierstelligen Bereich, 5000, 7775, 8888. Die müssen Sie auch alle zur Verfügung stehen. Also Sie muss Ihr Router zu Hause auch freigeben, dann können Sie solche Spiele spielen. Und das sind so die laufen ja auch über das Internet und egal, ob Sie jetzt World of Warcraft oder Star Wars Old Republic, also irgendeines dieser Online-Spiele benutzen, egal eigentlich auch jetzt Diablo 3, da spielen Sie zwar alleine, aber Sie müssen per Internet verbunden sein. Die benutzen dann irgendwelche Spezialports, um halt die Informationen, wer steht gerade wo und was macht der gerade, auszutauschen. Und dann können Sie eben Massive Multiplayer Online-Games machen, die ja durchaus sehr verbreitet sind. Port 20 und 21, auch schon die tiefe Nummer verrät, ein früher Dienst, FTP, File Transfer Protocol, auch eine der großen Anwendungen, dass Sie Dateien austauschen, vorm Internet. Auch das ist so ein Ding, was Ende der 60er schon entsteht, Anfang der 70er. Also da tauscht man natürlich auch Textdateien aus, aber auch Programme, Medien noch nicht. Also man hatte gar nicht die Power, um irgendwie Sound- oder Bilddateien auszutauschen. Das kam ein bisschen später. Also das läuft über Port 2021, wird inzwischen komplett über das HTTP-Protokoll erledigt. Also da laden Sie dann die neuesten Updates runter oder die neuesten irgendwelche Freeware, Shareware. Das kriegen Sie alles über HTTP. Man hat es aber mal vor HTTP über FTP gemacht. Es gab eine eigene Suchmaschine, die hieß Archie. Das war auch noch irgendwie diese Idee, dass man alle Dateien auch irgendwie in einen Baum sortieren kann. Also links wählen Sie den Server aus, dann die Directories und dann die Files. So ein bisschen sieht das aus wie so ein File-Browser. Was interessant ist, dass Ray Tomlinson dann 1971 oder 74, hier steht es, 71 einen Dienst entwickelt hat, mit dem man ankündigt, wenn die Frage ist, woher weiß ich, dass es ein neues Programm auf dem Server gibt, da drüben, was ich mir runterladen kann. Er sagte, boah, dann mache ich hier so ein, nennen wir es mal Mail, ist ein bisschen wie Briefe. Und da kann man dann mitteilen, ich habe hier das neue Update oder hier ist ein neues Programm, eine neue Version und so auf dem Server. So ein bisschen diese Idee, was SMS war. Also man hat mal so einen kleinen Dienst, der mal so kurze Textnachrichten verschickt, indem man dann auf das eigentlich Wichtige aufmerksam macht. So wie beim Telefon, als habe ich ja schon erzählt, als dann Alexander Bell zur Pacific Telegraph Company ging, sagte, ich hätte jetzt so die Möglichkeit, mit Stimmen zu übertragen über Telegrafengeräte. Da haben die gesagt, ja, klingt interessant, könnte man ankündigen, dass gleich ein Telegramm kommt. Das wäre so die praktische Anwendung des Telefons. Und so dachte der das auch, man könnte jetzt ankündigen, dass gleich eine neue Datei da liegt. Und auch hier wird, sobald man den Menschen das gibt, wird das entsprechend übernommen. Aber ich glaube, da hatten wir schon in der historischen Vorlesung drüber gesprochen. Also ne, dann gibt es Remote Job Entry, Telnet, FTP, das entsteht alles 1971 und der Punkt war 1994, wo dann eigentlich Ratio of Internet Messages to Telephone Calls, also als mehr E-Mails verschickt wurden, als Anrufe gemacht wurden und Ratio of Households with PC to Households without PC, also auch da war so Mitte der 90er kippte das um, also als man einfach auch gemerkt hat, dass das Internet wirklich als Medium andere Medien massiv herausfordert und nicht einfach so, ist ja so ein ganz nettes, sowas wie ein Telefonnetz, wie Microsoft das lange Zeit bis Mitte der 90er eigentlich so analysierte. Und da merkte man, hier entsteht was, was ziemlich groß werden kann. Und heute ist eher die Frage, also geht das Telefon jetzt komplett ins Internet oder schaffen wir es, dass unser Telefon auch irgendwie, also ist eher die Frage, wie man es kombiniert. Und nicht mehr die Frage, ob man von Skype geschluckt wird, sondern eher, ob man vielleicht seine eigenen Dienste aufbauen kann. So, Port 119, das Network News Transfer Protocol, hatte ich Ihnen auch schon vorgestellt, ist im Wesentlichen News, was Sie heute, es gibt es immer noch, dass Sie so also Nachrichten haben, heute nennt man das Foren, also jede Seite kann man so seine Kommentare drunter schreiben und manchmal auch diskutieren. Das war mal ein eigenständiger Dienst, auch der komplett geschluckt vom World Wide Web. Indem sie, das hatte ich Ihnen aber auch schon mal vorgestellt, also einer schreibt was und über Nacht verteilte das an seine Nachbarrechner. Und das wurde lange Zeit als Medium der Diskussion wahrgenommen. Da konnten ganz viele Menschen sich an einer Diskussion beteiligen, manche sinnvoll, manche nicht sinnvoll. Aber bis heute gibt es solche Gruppen. Google hat die dann irgendwann alle aufgekauft, die ganzen alten Archive und integriert. Und jetzt heute gibt es das bei Google Groups, was Sie aber auch nur finden, wenn Sie danach suchen. Können Sie bis 1981 zurückgreifen auf alte News, was damals so gelaufen ist. Das waren dann mal so 200 Megabyte und so. Da 10 Jahre News waren 200 Megabyte, was verblüffend wenig ist. Oder lassen Sie es 2 Gigabyte sein. Aber irgendwas, das haben die mal so auf 2 Disketten bekommen. Nein, nicht ganz so. Aber das war sehr wenig im Vergleich zu dem, was dann, als es losging, so richtig transferiert wurde. Aber jetzt kann Google auf die gesamte Online-Kommunikation zugreifen seit den 80ern. Das ist für die Archivierung ist das auch sehr interessant, weil sie die Diskussionen von damals halt in Form von praktisch Primärquellen nachvollziehen können. So, ein Port, der das dann irgendwann auch so ein bisschen relativiert hat, war der 6667 Internet Relay Chat, der ab 1993 standardisiert ist. Und da wurde, das gibt es heute immer noch, dass Sie einfach in Echtzeit kommunizieren und sehen, was die anderen da machen. Das war eine Zeit lang ganz interessant, weil da, also die ganze Computer-Mediated Communication, wie läuft Kommunikation im Internet ab, da saßen, also jeder Zweite war Soziologe, der gehofft hat, er kann was über diesen neuen Onliner rauskriegen. Aber irgendwann merkte man, die andere Hälfte, das sind 12-jährige Kinder, die mal sich so richtig austoben wollen. Und es gibt so viel semantisches Rauschen, dass eine normale Unterhaltung kaum möglich ist. Es sei denn, man verabredet sich im Chat, das geht, das gibt es heute immer noch. dass sie sagen, wir chatten mal schnell, das ist immer noch schneller als per Telefon oder ich habe keine andere Verbindung und für eine Videotelefonie habe ich keine Ausrüstung. Aber wenn sie in so einen öffentlichen Chatraum gehen, so gibt es ja so Live-Ticker zu oder Live-Kommentare zu Fußball oder zu irgendwelchen Live-Events, die dann auch in so einem Chat kommentiert werden, da ist einfach unglaublich viel Rauschen am Start, dass man Sinnvolles kaum rausfiltert. Also das starb so wie Chatroulette. Chatroulette wäre auch so ein Ding, dann mit Videochats, wo man dachte, boah, wildfremde Menschen zeigen, was sie können am Video, Videoport. Das war eine tolle Idee vor einem Jahr oder zwei Jahren, bis man merkte, wildfremde Männer zeigen ihre besten Stücke im Video. Und das war dann irgendwann, dann wurde es plötzlich nicht mehr von den Jugendsendern empfohlen, dass man hier mal Kontakt aufnehmen kann und Sprachtraining und was da alles die Rede war von. Plötzlich war das dann so ein Ort, in dem sich vor allem also Exhibitionisten zeigten und damit starb dieser Dienst ab. Und Chat ist auch so ein bisschen runtergeritten. Also das war dann nach 5, 6 Jahren war das eigentlich nur noch Probemedium für also Leute, die halt gerne Smileys massiv verwenden. 210 Waze, der Wide Area Information Server, das ist völlig veraltet. Das war die Idee, wie, jetzt haben wir so viele Infrastrukturen, also das war witzigerweise 91 entstand das. Es gibt so viele Datenbanken, in denen in sinnvolle Dinge stehen können. Wie können wir den Menschen die zugänglich machen? Daten, also nicht nur irgendwie einzelne Files oder Nachrichten, sondern wir wollen Informationen austauschen und auch nicht nur in Form von Messages. Und da hat sich Ende der 80er Jahre fing das an, also dass es so viele Daten gab, die man auch zugänglich machen wollte. Da gab es verschiedene Lösungen und um das geht es mir hier. Das World Wide Web, was dann letztlich geworden ist, ist aber keineswegs die einzige Idee, die man damals im Kopf hatte. Also die Idee war hier, wir greifen online auf andere Datenbanken zu. Heutzutage läuft das alles über World Wide Web, indem man halt ein Frontend schafft für die Datenbank. Aber der Port 210 war reserviert für den Wide Area Information Server. Der krankte an ähnlichen Dingen wie Gopher. Und Gopher war tatsächlich 1991 ein Baum von Informationen, auf die man zugreift, indem man sagt, es gibt 5 Oberkategorien oder 10, Games, Humor, Movies, Music, Recipes, da gibt es natürlich noch Politics und so weiter. Wenn Sie da reingehen, so ein bisschen wie in der Bibliothek, da gibt es einzelne Säle für einzelne Bereiche, dann gehen sie rein und finden dann Unterschriften, entweder direkt die Dateien oder Beer versus Cucumbers als Ordner und dann gehen sie wieder rein. Sie greifen und das Schöne ist, die sind nicht die Daten, die liegen nur bei mir, sondern Gopher hatte, es gab weltweit viele Gopher-Dienste und dort konnten sie dann auf die Dateien zugreifen. Es gab sogar auch den Very Easened Rodent-Oriented Netwide Index to Computerized Archives, also Veronica, also Gopher sind solche Murmeltiere, glaube ich, da kommt also Gopher, nicht Gopher. Und da gibt es Veronica, gab es auch als Dienst, als Suchmaschine, die halt, da tippen sie was ein, müssen Sie sich vorstellen, sie tippen was ein und zack, sagt er in den Gopher-Service, wo das liegt. Und das war auch so eine Suchmaschine, die hat sich ständig diese Gopher-Dienste angeschaut und dann die Daten zur Verfügung gestellt. Ist es nicht geworden. Und das Hauptproblem ist, was Sie aus jeder Bibliothek kennen, die Indexierung der Bücher ist total unklar. Also warum steht das jetzt unter Soziologie und nicht unter Politikwissenschaft? Warum steht es unter Informatik, nicht unter Medienwissenschaft? Und Sie brauchen den Katalog oder den OPAC, in dem Sie überhaupt wissen, wo Sie was suchen. Ist ganz selten geht man hin und sagt, ich weiß, was ich suche ein Buch zur Internetgeschichte, da gehe ich ja gleich mal zur Informatik. Aber vielleicht steht es genau da, weil der Bibliothekar gesagt hat, also Informatik, Internet, also Internetgeschichte oder nicht, stellen wir mal zu der Informatik. In einer anderen Bibliothek steht es vielleicht unter Mediengeschichte, weil da ein Bibliothekar ist, der sagt, also Moment, das ist ganz klar Mediengeschichte. Sie finden das nicht wieder, gerade in großen Bibliotheken. Sie finden viele Sachen, spannende Dinge, aber vielleicht nicht das, was Sie suchen, wenn Sie meinen, Sie könnten diese Klassifikation selber nachvollziehen. Und so funktionierte Gopher. Sie wissen, es ist unter Humor und nicht unter Politics, wenn Sie eine Satire auf Bush haben wollen. Dann müssen Sie unter Humor, bei anderen müssen Sie vielleicht unter Politics gucken. Also je nachdem, welcher Gopher-Server das war. Und die Alternative ist Hypertext, was überhaupt nicht neu ist. Also es kam, als es dann 91 oder 90 losging, hat Berners-Lee, der Erfinder, ja jetzt nicht gesagt, wir nehmen eine vernetzte Form, sondern selbstverständlich hat es eine lange Geschichte, die ich Ihnen jetzt zumindest in Stichworten nochmal umreißen will. Alle beziehen sich immer auf Vannevar Bush. Ich weiß nicht, ob Sie das schon in anderen, wahrscheinlich haben Sie schon mal gehört. Das ist sowas, was historisch aufgearbeitet wird. Die Geschichte des Hypertext, also Vannevar Bush, der von einer Maschine geträumt hat, in der man als Einzelbenutzer auf einen Fundus an Mikrofilmen zugreifen kann, die man nicht nur aufruft, sondern auch kommentieren. Also der sucht etwas über Langbogen, also sagt er was zu Bogen und dann zeigt ihm das an und dann kann man hier sagen, ja, interessant und vergleiche hiermit. Man kann selber Links setzen zu einem anderen Mikrofilm Also 45 nicht, da war von elektronischen Medien noch nicht so, also das war halt das, der Gipfel der Vorstellung war Mikrofilm. Und man hat dieses Interface und kann so sein Wissen erweitern durch diesen Memex. Da steckt ja auch dieses der Memory Extender, da steckt er ja auch drin, also das ausgelagerte Gedächtnis. A scientist of the future records experiments with a tiny camera fitted with universal focus lens. Können Sie sich das vorstellen? Man hat einfach so eine kleine mobile Kamera dabei. The small square in the eyeglass at the left side the object. Also man kann, so der Wissenschaftler, der nimmt einfach auf, was ihn so umgibt und stellt das dann in das Memex rein. Oder Super Secretary of the coming age, the machine contemplated here would take dictation, type it automatically and even talk back if the author wanted to review what he had just said. Ein automatischer Sekretär, dann nehmen Sie es auf und es wird sofort in Text umgewandelt. It is somewhat similar to the voter seen at the New York World's Fair. Like all machines suggested by the diagrams in this article, it is not yet in existence. Aber die Vorstellung war da, also so, ne, sobald auch nur ein Hauch von Technik da ist, der das machen kann, wird es sofort auch umgesetzt und zumindest visionär vorausgedacht. Verantwortlich für das Wort Hypertext ist Ted Nelson. Ted Nelson, der ab 1960 die ersten Konzepte für ein sogenanntes System macht, was er Xanadu nannte, nach so einem nach einem Gedicht. So, und dann fängt er an, nennt es 1965 Hypertext, und das Wort ist auch geblieben. Xanadu selber ist nicht geblieben. Xanadu Operating Company, und das Projekt wird 92 eingestellt. Ein Grund ist vielleicht auch ein Satz wie dieser: You will probably understand Xanadu in general if you understand the following. Und es war so richtig klar, war es nicht, was ihr eigentlich genau wollt und wie ihr es umsetzt. Und so verwirrend wie dieses Diagramm ist halt auch sowohl das Projekt als auch Ted Nelson selber, der sehr klare Vorstellungen hatte, was er nicht wollte, und dann immer gegen alle anderen, die da mitmachen wollten, vorgegangen ist, und alleine hat das halt nicht gestemmt bekommen. Aber es gab durchaus diese Ideen, dass man vorwärts links und jeder Link geht auch rückwärts, also dass man nicht diese Broken Links nicht hat. Dass wir, wenn wir etwas zitieren, immer auch sagen, wenn ich es zitiere, muss ich es direkt verlinken. Also man kann so immer zum Ursprung des Dokuments zurück. Es gibt eine Versionsverwaltung, es verschwinden nicht einfach Dateien aus dem System, weil die immer drinstecken. Es gibt ein Write Management, man kann sagen, dieser Artikel ist gesperrt, und all das ist da vorgedacht gewesen, aber nie so richtig umgesetzt. Man setzt Links mit dem Finger und so, indem man also tatsächlich so eine Verbindung zwischen zwei Dokumenten oder Stellen in Dokumenten, man kann direkt in die Dokumente reinlinken, etc. etc. Aber so richtig ist es nie was geworden. Es gibt es immer noch, aber es ist mehr so ein experimentelles Gerät, System, so wie Hypercard von Bill Atkinson entwickelt, und das war lange Zeit also auf dem Macintosh so das System. Damit konnten sie Vorträge vorbereiten, arbeiten, einfach die Literatur verwalten und das, was man als Netz von Begriffen im Kopf hat, halt auch als Netz von Verweisen im Computer halten, basiert auf dieser Karteikartenmetapher, deswegen auch Hypercard. Aber sie könnten halt auch so leichte Multimedia, also sie könnten ein bisschen Sound, ein paar Klänge, so einfache Animationen, konnten sie dann auf den späteren Versionen speichern. Sie sehen ja auch unten auch so diese Notizblock-Metapher. Also die Idee ist, dass sie auch hier wieder das ausgelagerte Gedächtnis oder das ausgelagerte Concept Map, das ist das, was Sie jetzt mühsam aufbauen müssen. Ich muss hier linear erzählen in der Vorlesung, und ich mache auch mal so Links. Das hatten wir doch hier, und Sie erinnern sich vielleicht dort. Und die Hoffnung ist, dass Sie so ein Netz aufbauen, in dem Sie nicht nur die Vorlesung wiedergeben können, sondern tatsächlich Beziehungen von dem einen zum anderen Teil setzen, von einem Begriff, von einer Person und einem Ort oder einer Technik zu einer anderen, die irgendwann anders genannt wurden. Und da war Hypercard und eine Lösung als Hypertext und auch sehr beliebt, aber es war auf einen Rechner beschränkt. Sie konnten dann Ihre Hypercard-Anwendung jemand anderem geben, aber es war nicht möglich, die Hypercard untereinander zu vernetzen. Das ändert sich dann mit Tim Berners-Lee 1989, der am CERN mit dem Problem konfrontiert ist, dass ganz viele Gastwissenschaftler kamen aus verschiedenen Ländern, die alle möglichen Protokolle, Mitschriften und im Protokoll jetzt im Sinne wirklich von Mitschrift oder Ideen irgendwo aufschrieben oder irgendwelche Experimente dokumentieren und nach 2 Monaten, 6 Monaten wieder weg waren. Und dann lagen diese Dokumente auf irgendwelchen Rechnern rum. Sie wurden aber nicht als so entscheidend angesehen, dass man sie wirklich in eine Bibliothek aufnimmt und archiviert. Und diese Masse an grauer Literatur, die zugänglich zu machen, das war die große Herausforderung. Und es war von Anfang an klar, so eine Top-Down-Klassifikation funktioniert nicht, weil sich eben nicht jeder darauf einlassen will. Das gehört unter Kernphysik, kleine Teilchen oder große Teilchen, sondern jeder hat so seine eigene Konzept-Map im Kopf. Das wusste man auch eben aus den Experimenten mit den anderen Hypertext-Systemen, die Berners-Lee bekannt waren. So, und dann sagt er, okay, was wir machen, wir bauen eben kein Zentralsystem wie Gopher. Ja, Gopher gab es nicht, aber so ein Zentralsystem, was wie so ein Baum läuft. Ich arbeite mich so langsam durch. Sondern ich sage, jeder, der möchte, macht so einen kleinen Server auf und stellt seine Dokumente zur Verfügung. Im Grunde genommen öffnet der einen Bereich seiner Festplatte, in der so eine Dateistruktur ist. Und so funktioniert sie auch bis heute. Sie haben halt durch der erste Teil einer Webadresse, den lesen Sie rückwärts, de, Uni Bayreuth, Medienwissenschaft. Und dahinter, was dann der Server macht, wenn er diese Adresse kriegt, der sagt, okay, jeder, der jetzt über Protokoll 80, HTTP, auf diesen Rechner zugreift, der wird in dieses Verzeichnis geleitet. Und dann kriegen Sie in diesem Verzeichnis plötzlich die Möglichkeit, unter Blogs oder unter Lehrveranstaltungen, Sommersemester, das sind wiederum Unterverzeichnisse in diesem Verzeichnis, und dort kriegen Sie irgendwann eine Datei. Und was Sie haben, ist jetzt wirklich den brillantesten Baum der ganzen Welt, dass Sie eine einzelne Datei, also Baum jetzt als mathematische Struktur ohne Kreise, Sie kommen von der Wurzel, die ist jetzt oben oder wie auch immer Sie sich das visualisieren, oben arbeiten Sie sich durch diesen Computerbaum durch, kriegen einen eindeutigen Computer und auf diesem Computer eine eindeutige Datei in einem eindeutigen Verzeichnis. Weltweit können ganz viele Dateien genauso heißen, aber es gibt nur auf diesem Computer, in diesem Verzeichnis eine einzige Datei, die so heißt. Ihr Computer sorgt dafür, dass Sie einen Dateinamen nicht zweimal vergeben können. Der sagt einfach, du willst es schon wieder Index.html nennen, vergiss es, den Namen gibt's schon. Und auch jeder Ordner muss eindeutig in seinem Subordner genannt werden. Es können ganz viele Dateien Index.html heißen, aber in dem spezifischen Ordner nur eine. Und das gesamte HTTP sorgt dafür, dass Sie auf diese Datei zugreifen können. Und das Schöne ist, diese Dateien können Sie untereinander verlinken. Also Sie können durch eine ganz spezielle Markierung in diesem Text sagen, dieser, wenn da draufklickt, der landet bitte bei jener Datei. Die Adresse müssen Sie kennen, aber der Benutzer muss sie nicht kennen. So, und da entsteht ein ebenso verwirrendes Proposal wie das Xanadu-Projekt, aber es ist, also das Diagramm ist verwirrend, aber der Text ist dann klarer. Und er sagt auch ganz deutlich, Discussion on hypertext have sometimes tackled the problem of copyright enforcement and data security. These are of secondary importance of CERN, where information exchange is still more important than secrecy. Authorization and accounting systems for hypertext could conceivably be designed, which are very sophisticated, but they are not proposed here. Er sieht, was man so haben möchte. Er kennt natürlich auch Ted Nelsons Ideen, so Copyright Enforcement, Data Security, Autorisierung, Broken Links oder bis hin zu Accounting, also dass man für bestimmte Dienste bezahlt. Das gibt's ja alles, so BTX und dieses ganze DATEX-P funktioniert auf dieser Idee des Kiosks, wo Sie für Informationen bezahlen. Er sagt aber, beim CERN, das interessiert uns nicht. Das ist auch nur fürs CERN gedacht, was ja ganz absurd ist, wenn man sieht, wie weit es sich verbreitet hat und wie stabil es dafür läuft. Aber die Idee ist, die spezifischen Fragen vom CERN, die wollen wir angehen, und dafür ist das System gerade mal gut genug. Und Berners-Lee und sein Kollege, also die entwerfen das, schlagen das vor, und das verbreitet sich rasend schnell in der Wissenschaftscommunity, weil auch Leute, die das da gesehen haben, sagen, das fand ich praktisch, das will ich auch. Dann geht's in die Unis, auch die haben keine ökonomischen Interessen, und auch Copyright ist nicht wichtig, solange man die Referenz nur richtig benennt. Und dann suppt es Mitte der 90er plötzlich in die Öffentlichkeit, dadurch, dass die Provider nun kommerziell auftreten können. So, und dann entsteht es, und die Firmen sind viel zu lahm. Also bis die mitkriegen, dass da was Spannendes entsteht, was man auch irgendwie einengen muss oder was man verkaufen kann, hat es sich so weit verbreitet, und es gibt so viele gute, kostenlose Angebote. Das ist genau der Kampf, den sie heute ausfechten. Die Benutzer sind nicht bereit, für Content zu zahlen oder nur in sehr geringem Maße und nicht im World Wide Web. Weil der nächste Anbieter, der kostenlos ist, der ist nur einen Klick davon entfernt. Und entweder man macht es wie der App Store und sagt, ich kontrolliere alle Informationen, die reinkommen, und wenn jemand was anbietet, was mir nicht gefällt, dann macht er nicht mit. Oder wie Facebook, bestimmte Dienste schließe ich einfach aus. Das kann man ja machen. Das World Wide Web schafft das aber nicht. Und jeder, der es versucht, ist halt gleich unter dem Vorwurf der Zensur, die weltweit stattfindet. Also weltweit, jedes Land sagt, das ist für uns nicht angemessen, das geht bei uns gar nicht. Auch Deutschland ist da sehr aktiv. Aber das ist viel schwieriger, als einen zentralen Anbieter zu haben. Also in Deutschland ist das der große Kampf. Wie kriegt man, es geht ja meistens um Pädophilie und Neonazis, die wenig Fürsprecher haben und die aktuelle Diskussion geht um urheberrechtsgeschützte Inhalte, die dann gerne vermischt werden, die pädophilen Neonazi-Raubkopierer. Das ist alles so diese Gruppe von Benutzern, die man aus dem Netz ausschließen will. Das Problem ist aber, das World Wide Web gibt es per Design erstmal nicht her. Es gibt keine Kontrolle. Man sagt auch, man kann auch nicht sagen, irgendwie diese Datei schließe ich aus. Das muss ganz kompliziert auf viel höheren Netzschichten oder auf viel tieferen Netzschichten eigentlich, also so auf den auf der TCP- oder der IP-Ebene muss das geschehen. Diese IP-Adresse ist einfach hier nicht mehr zugänglich. Oder das Protokoll Nummer 6667 oder so, das schließen wir einfach aus. Das ist irgendwie E-Mule. Das kann man machen. Die Uni Bayreuth macht das zum Teil auch, dass sie sagt, diese Protokolle machen wir nicht auf. Sonst sitzen alle Studenten hier den ganzen Tag und saugen nur über BitTorrent die Daten runter. Also wird einfach das Protokoll gesperrt. Man kann auf jeder Ebene kann man solche Sperrungen unterbringen, aber auf der Applikationsebene, auf der www-Ebene geht es nicht. Man kann nur gucken, dass man sagt, jemand, der diese Datei haben will, der fliegt raus, der kriegt dieses berühmte Warnschild und solche Dinge. Also da gibt es große Diskussionen, die zum Teil eben auch von der W3C, also dem World Wide Web Consortium, angestoßen werden. Und die kümmern sich seit 1994 um die Standardisierung von Webtechniken. Die Frage ist wieder hier, also wer respektiert das? Microsoft hat das lange einfach ignoriert und gesagt, wir sind das Internet, zumindest jetzt, wo wir es entdeckt haben. Und was wir machen in unserem Internet Explorer, das wird einfach Standard, weil das jeder auf seinem Rechner hat. Den Streit, das führte zu diesen Browser Wars in den 90ern, der ist immer noch nicht ausgefochten, weil immer noch nicht nur Microsoft, Apple ist ja da auch nicht besser, einfach versucht, so seine eigenen Ideen einfach mal durchzusetzen, weil die Marktmacht groß genug ist und W3C muss dann hinterher rennen. Aber sie bemühen sich immerhin, also diese verschiedenen, vielleicht wie der Duden Verlag, also man gibt es nicht vor, sondern man bemüht sich, die bestehenden Dinge dann auch zu integrieren und zu sagen, das ist halt aktuell Stand der Technik und wer da mitmachen will, sollte sich doch, das sind eher so Proposals, also eine richtige Macht haben sie ja nicht. Das World Wide Web wäre aber nicht möglich gewesen ohne die entsprechenden Browser. Und da ist, der erste freie, verfügbare ist eben von dem National Center for Supercomputer Applications, weil es aus einer wissenschaftlichen Community kommt, der Mosaic 92 von Marc Andreessen geschrieben. Und erst die Kombination von Hypertext Protocol, also HTTP, Hypertext Transfer Protocol, mit einem Browser sorgte dann dafür, dass es dem normalen Benutzer auch zugänglich wird. Wir haben ja nichts davon, wenn wir diese HTTP-Dokumente nicht anzeigen lassen können. Der wird 93 in Umlauf gegeben und 94 gründet dann sich die Firma Netscape, die bis 2007 existierte und dann von Microsoft eigentlich zerstört wurde. Aber Netscape selber lebt weiter in Mozilla und Firefox. Also der Code selber hat überlebt und ist bis heute dann auch der größte Konkurrent für den Internet Explorer, der ab 1995, also erst sagen sie, Internet spielt keine Rolle. Bill Gates gibt 95 ein Buch raus, The Road Ahead, in dem das Wort Internet kein einziges Mal erwähnt wird, in der zweiten Auflage dann umso mehr. Das hat er 94 geschrieben. 95 entdeckt Microsoft das Internet, schreibt den Internet Explorer, weil sie das Gefühl haben, wer den Zugang dazu kontrolliert, der kontrolliert irgendwie das Netz. Und behaupten, der sei so dicht mit dem Betriebssystem, war schon immer unser Traum. Das kann man überhaupt nicht trennen und muss jeder Benutzer, der Windows 95 hat, der muss natürlich auch Internet Explorer benutzen. Und das führt dann zu den sogenannten Browser Wars, in dem Sie sehen, also Netscape, das ist so der mittelgrüne Bereich, der war ganz groß. Es gab noch Others, aber die gingen halt ein, das waren so die experimentellen. Und der Internet Explorer qua Marktmacht drückt einfach seinen Browser rein, bis er dann 2003 Netscape eigentlich vom Markt nimmt. Netscape überlebt dann noch so durch Servertechnologien, aber 2007 gehen sie auf. Aber auf der Höhepunkt dieses Kampfes, also wo klar ist, der Internet Explorer übernimmt das, den Zugang zum Internet und Microsoft ist nicht zimperlich, damit dann auch seine Benutzer zu gängeln, entsteht Firefox und Mozilla. So wie Linux ja auch Anfang der 90er entsteht, als klar ist, Microsoft übernimmt mit einem eigentlich technisch minderwertigen Betriebssystem gerade den Laden. Und da entsteht aus einer Community, die sagt, wir wollen aber qualitativ bessere Werkzeuge, insbesondere beim Explorer, solche, die sich an Standards halten. Also die Standards, dass weltweit die Leute wissen, was sie tun können und die Standards nicht einfach vorgeben, entsteht dann eine Gegenbewegung, die sehr stark politisch motiviert ist. Also warum gibt es so viele Leute, die kostenlos ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Das ist einerseits natürlich die Freude am Technischen und die Belohnung in der Community, aber vielfach ist es auch politisch motiviert. Man will das Feld nicht jemandem überlassen, der eine subjektiv oder objektiv schlechtere Lösung einfach durchsetzt, wo man doch viel besser zusammenarbeiten könnte, gerade was so offene Standards angeht, für die dann keine Lizenzen erforderlich sind. Das bezieht sich hier auf damals noch auf auf HTML-Seiten. Heute ist die gleiche Diskussion Videos im Web. Nimmt man MP4, hatten wir darüber gesprochen, oder nehmen wir eben V8, also nimmt man offene Codecs oder nimmt man geschlossene Codecs, die dann nur einige wenige, die das Geld haben, die zu lizenzieren benutzen können, oder sorgen wir dafür, dass alle offene Standards benutzen, dieser Kampf GIF versus PNG, das ist alles in verschiedenen Vorlesungen angesprochen, das ist alles motiviert aus dieser Vorstellung der Hacker-Community, Information wants to be free. Und zwar solche, die eigentlich auch frei sein sollte und nicht, das bezieht sich ja nicht auf die Filme und die ganzen Bücher, die frei sein sollen, sondern Informationen, wie Technik funktioniert. So, und damit beende ich auch die Vorlesung. Es gibt da noch ein paar weitere Protokolle, wie Sie sich denken können, aber jetzt haben Sie einfach mal den Überblick, dass es das überhaupt gibt, dass das Internet kein Medium ist, sondern ein Medienverbund und man jeden einzelnen Dienst auch individuell anschauen muss. Auch wenn sehr viele inzwischen von HTTP aufgesaugt wurden. Es ist ein Unterschied, ob Sie eine E-Mail über Internet schreiben, also über www, über HTTP schreiben oder ob Sie eine Webseite aufrufen. Das kann man nur, weil es im gleichen Programm läuft, im Browser, nicht einfach medial zusammenpacken. Und technisch auch nicht, weil da zum Teil ganz andere Protokolle hinterstecken. Gut, damit machen wir Schluss und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Zur letzten Vorlesung und dann müssen wir auch besprechen, wie es nächstes Semester weitergeht mit Ihrem Workshop. Das mache ich Montag ein bisschen kürzer und dann stelle ich Ihnen ich bringe Ihnen meine Musterklausur mit vielleicht und dann stelle ich Ihnen vor, welche Projekte Sie im nächsten Semester machen können im Rahmen dieses Multimedia-Projekts. Gut, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Bis zum Montag.